Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Die Predigt ist heute Gottes Wort in Lukas 10, die Verse 25 bis 37. Lukas 10, die Verse 25 bis 37. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Lukas 10, 25 bis 37. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn, Jesus, und sprach: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach: Es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm: Verpflege ihn, und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach: Der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh du hin und handle ebenso. Vermutlich kennt ihr die Geschichte bereits. Vielleicht hast du auch schon mal eine Predigt über diesen Abschnitt der Bibel gehört. Und bestimmt ist dir auch schon klar, worum es heute gehen wird, um das Thema Nächstenliebe. Dafür steht ja schließlich auch die Geschichte des barmherzigen Samariters. Eine bekannte Geschichte. Und manchmal ist es so, wenn wir eine Geschichte schon kennen, dann wissen wir schon, was sie sagen möchte. So wie wir manchmal einen Weg, den wir vielleicht jede Woche gehen, wir erwarten eigentlich nichts Neues. Ich wünsche nicht unbedingt, dass ihr heute Erwartungen habt an etwas Neues in der Predigt, darum geht es gar nicht. Aber vielleicht gibt es auch eine andere Perspektive, die ihr auf diesen Text bekommt. Aber vor allen Dingen hoffe ich und wünsche ich, dass wir neu gepackt werden von einer alten Wahrheit, um die es hier in diesem Text geht. Es geht, wie gesagt, um Nächstenliebe. Und die Botschaft dieses Abschnitts ist ja nicht schwer. Nächstenliebe etwas Typisches für Christen, oder? Eigentlich sogar hält man es für die Pflicht eines Christen, Nächstenliebe zu üben. Vor ein paar Monaten ist im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ein Film erschienen, Honecker und der Pastor. Der Pfarrer Honecker, haben einige von euch vielleicht gesehen, er ließ ja nach der Wende in der DDR den gestürzten DDR-Staats- und Regierungschef Erich Honecker und seine Frau Margot bei sich im Pfarrhaus wohnen, ganze 10 Wochen lang. Und in diesem Film gibt es am Anfang eine Szene, wo dieses Ehepaar Honecker am Frühstückstisch sitzt bei diesem Ehepaar Holmer. Die schweigen sich erstmal so ein bisschen an und irgendwann kommt man auf das Gespräch, dass es ja wohl schwierig gewesen sein müsste, dass die Holmers die Honeckers aufnehmen. Und der Pfarrer Holmer gibt zu, ja, es war tatsächlich nicht so einfach und hat Schwierigkeiten mit seinen Leuten aus der Kirche bekommen. Und dann antwortet Margot Honecker, wenn man so will, ja eigentlich die Gegenseite, die Feinde eigentlich von diesem Pfarrer, wenn man so will, dann sagt sie: Fällt das für einen Christen nicht unter die Nächstenliebe? Und nach einem Moment des Schweigens antwortet dann der Pfarrer Holmer: Nächstenliebe fällt doch einem Christen nicht einfach so in den Schoß. Puh, 10 Wochen lang den politischen Gegner, und jetzt setzt euch in diese Lücke euren Namen ein, oder den Namen ein, wen ihr als politischen Gegner vielleicht betrachten würdet, 10 Wochen bei euch wohnen lassen und dann von ihm sich sagen lassen: Das ist doch bitte schön deine Pflicht, mich aufzunehmen, oder? Aber es stimmt, gewissermaßen sind wir als Christen doch aufgefordert, unseren Nächsten zu lieben. in den verrücktesten Situationen. Und die Situation, in der Jesus diese Geschichte erzählt, ist nicht einfach so, dass Jesus sagt, ich erzähle euch mal jetzt, wie ihr den Nächsten liebt. Sondern die Situation ist ein bisschen anders. Dieser Mann weiß eigentlich schon alles. Er heuchelt eigentlich seine Liebe vor, sein Christsein, oder das gab es ja damals noch gar nicht, vor. Und diese Geschichte spielt in einem Kontext, oder wird in einem Kontext erzählt, wo Jesus diese Geschichte gebraucht, um jemand zu entlarven, sein Denken zu entlarven. Deshalb lautet die Überschrift über die Predigt heute, wie Jesus unsere selbstgerechte Liebe entlarvt. Und das ist, was er mit der Geschichte macht. Er entlarvt unsere selbstgerechte Liebe. Jesus hinterfragt die Sichtweise von dem Schriftgelehrten damals und auch heute unsere Sichtweise, unser Verständnis von Liebe zu Gott, unser Verständnis von der Liebe zum Nächsten, aber Jesus deckt auch schonungslos auf, wie wir über uns selber denken. Also drei Schritte, die wir heute gehen wollen. Und der erste Schritt ist, Jesus entlarvt unser vorgeheucheltes Interesse an Gott. In den Versen 25 bis 28. Manchmal werden Menschen ja, vielleicht ist das euch auch schon mal begegnet, in Interviews gefragt, wenn du eine Frage hättest, die du Gott stellen könntest, welche Frage wäre das? Und dann sagen Menschen manchmal, ja, ich würde Gott die Frage stellen, Gott, wie ist das Böse eigentlich in die Welt gekommen? Dann gibt es andere, die fragen vielleicht Gott, warum hast du in meinem Leben diese leidvollen und diese schlimmen Dinge zugelassen? Und da gibt es andere, und ich muss zugeben, diese Frage habe ich dann mal gestellt, als ich diese Frage mal gestellt bekommen habe, Gott, wer hat eigentlich den damaligen Präsidenten John F. Kennedy ermordet? Weil da ranken sich ja noch Gerüchte darum. Wenn wir jemanden fragen, welche Frage, wenn du eine Frage hättest, welche Frage würdest du Gott stellen? Dann geht es uns nicht darum, dass wir mehr über Gott kennenlernen wollen, sondern das offenbart uns mehr über den, der die Frage stellt. Ich habe damals die Frage gestellt, wer hat ihn umgebracht? Warum wollte ich es wissen? Aus Neugier. Wenn Menschen wissen wollen, wie ist das Böse in die Welt gekommen, dann wollen sie vielleicht ja wissen, wie ist das jetzt genau, wollen Erklärungen haben. Sie wollen Antworten auf ihre Fragen haben, aber es offenbart etwas über den Fragesteller. Und jetzt könnte man meinen, und dieser Schriftgelehrte hatte genau die gleiche Situation. Wenn du eine Frage hast, die du Gott stellen kannst, welche wäre das? Und was macht der Schriftgelehrte? Welche Frage stellt er? In Vers 25. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Es gibt doch keine bessere Frage, oder? Es ist die Frage des Lebens, die er stellt. Nicht so eine Frage, wer wen umgebracht hat aus Neugier. Es ist die Frage, um die sich das ganze Leben dreht. Der Mann hat es verstanden. Der Mann hat es gecheckt, oder? Aber nach Vers 25 wissen wir, dass er diese Frage nicht einfach so stellte, weil er das wissen wollte, wie er das ewige Leben bekommt, sondern hier steht, er versuchte Jesus. Er stellte diese Frage mit Hintergedanken. Diese Frage versteckt er sich unter anderen Gedanken. Man hätte die Hoffnung, dass Jesus sich mit dieser Antwort, die er geben sollte, vielleicht in Widersprüche verwickeln würde. Dass er vielleicht Dinge zur Antwort oder Dinge als Antwort nennen würde, die so nicht im Alten Testament stehen würden, und dann hätte er Jesus. Und dann könnte er sagen, sieht man, Jesus, das ist ein falscher Lehrer. Und Jesus, der Gott ist, der bemerkte diese Falle, und was wird er tun? Und was man den Juden ja immer wieder nachsagt, sie antworten auf eine Frage mit einer Gegenfrage, und genau das macht Jesus hier. Er sagt in Vers 26, was steht im Gesetz geschrieben, wie liest du? Und wie aus der Pistole geschossen, kommt die Antwort des Mannes dann in Vers 27. Und wir haben, das ist eigentlich Zitat aus dem Alten Testament, aus dem 5. Buch Mose. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Und was macht Jesus mit dieser Antwort, Vers 28? Richtig. Volle Punktzahl, tu dies und du wirst leben. Jesus stimmt einfach zu. Ne? Der Mann hat ihm eine Falle gestellt, Jesus sagt, richtig. Verkehrte Rollen, merken wir gerade, ne? Ja, Jesus kann deshalb zustimmen, weil das die Antwort ist, die Jesus selbst auch mal gegeben hat, als er gefragt worden ist. Das ist exakt die Antwort aus Matthäus 22, Vers 37. Genau das zitiert er. Und damit hat dieser Mann die 10 Gebote sehr, sehr gut zusammengefasst. Die erste Hälfte der 10 Gebote beschreiben die Liebe zu Gott. Die zweite Hälfte der 10 Gebote beschreiben die Liebe zum Nächsten. Es scheint hier ganz einfache Frage-Antwort, ein ganz einfaches Frage-Antwort-Spiel zu sein, oder? Alles, was von den Menschen verlangt wird, ist, Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben, und dann wird er ewig leben. Es könnte doch einfacher nicht sein. Was ist denn Liebe zu Gott? Liebe zu Gott ist, Gott an die erste Stelle zu setzen, ihn als das Wertvollste zu erachten. Und das drückt sich auch ganz klar in Geboten aus. Jesus sagt im Johannesevangelium, Kapitel 14, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und in der Gottesdienst, in Gedanken von Jochen vor der Predigt, ging es bereits darum, wir haben es nicht geschafft, wenn wir auf die letzte Woche zurückgucken, dass wir Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft geliebt haben. Das haben wir nicht nur in der letzten Woche nicht geschafft, das haben wir in den letzten Stunden schon nicht geschafft. Der Tag ist noch recht jung, aber wir haben es selbst an diesem Tag schon nicht geschafft. Und das, genau das sollte dieser Mann eigentlich verstehen. Gott zu lieben mit all seinem Sein. Unmöglich. Das hätte dieser Mann erkennen können. Unmöglich. Und es sollte ihn eigentlich zu Gott treiben. Aber dieser Schriftgelehrte scheint ja immerhin die richtige Antwort gegeben zu haben. Und Jesus sagt ja auch, richtig beantwortet. Aber dieser Mann bemerkt zu spät, er hat Jesus eine Frage gestellt. Jesus aber klug stellt eine Frage zurück, er gibt die Antwort. Und indem er die Antwort gibt, merken wir doch, er hatte keine ehrliche Frage gehabt. Er wusste ja die Antwort. Er wusste sie ja. Es ging ihm einfach nur darum, Jesus bloßzustellen. Er kannte die Antwort bereits. Und das zeigt, dass er eigentlich andere Motive hat. Und wir sind natürlich dann gespannt, wie geht die Geschichte weiter, was wird dieser Mann jetzt tun? Er ist ja beschämt worden. Ne? Er hat zu schnell geantwortet und in dem Sinne seine Motive offengelegt. Was wird er tun? Wird er so wie Petrus wegrennen, weil er erwischt worden ist? Seine Selbstgerechtigkeit ist entlarvt worden. Wird er bitterlich weinen wie Petrus? Oder davongehen wie der reiche Jüngling, der ja auch entlarvt worden ist? Oder wird er versuchen, noch irgendwie um sein Ansehen zu kämpfen, sein Gesicht zu wahren, sich selbst zu rechtfertigen? Bevor wir jetzt im Text weitergehen, lasst uns kurz bei diesem Gedanken stehen bleiben. Wie entlarvt Jesus heute unser vorgetäuschtes Interesse an Gott? Wo benutzen wir Jesus manchmal als Mittel zum Zweck? Wo verwechseln wir die Liebe zu Gott mit anderen Dingen? Und das können gute Dinge sein. Genau wie diese Frage dabei, die ja eine gute Frage war, können das gute Dinge sein, wie zum Beispiel der Besuch des Gottesdienstes, der Einsatz für die Gemeinde, das regelmäßige Lesen in der Bibel, alles gute Dinge, ja und so selbst das Diskutieren über theologische Fragen. Das alles können gute Dinge sein, sie können aber unsere eigentlichen Motive verdecken. Sie können sogar unser Interesse an Gott vorheucheln. Weil manchmal geht es dann darum, doch mehr Eindruck zu schinden. Zu zeigen, dass man sich für Gott interessiert, obwohl man vielleicht eigentlich nur sein eigenes Bild aufpolieren möchte. Dass wir einer Gewohnheit folgen, weil man es ja von uns erwartet. Jesus entlarvt dieses vorgeheuchelte Interesse dieses Schriftgelehrten. Und das macht er heute noch. Und jetzt zurück zum Text. Wir haben uns ja gefragt, was wird dieser Mann nun machen? Er ist quasi erwischt worden. Was macht er? Was er macht, das lesen wir dann in Vers 29. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Also was jetzt als Nächstes kommt, ist, dass Jesus seine verschobene Liebe zum Nächsten entlarvt. Die Verse 29 bis 35. Jesus hat die vorgetäuschte Frage schonungslos offengelegt. Und jetzt sehen wir aber, er wollte sich selbst rechtfertigen. Er möchte irgendwie noch sein Gesicht wahren. Möchte sich aus der Situation retten und das mit theologischen Fragen. Er kann sich sogar hinter theologischen Fragen verstecken und ablenken. Das ist eine Erfahrung, die ich in den letzten Jahren immer wieder gemacht habe. Wenn wir über theologische Fragen diskutieren, müssen wir nicht über unser Leben diskutieren. Ja, was denkst du über Gott? Ja, dann können wir noch sehr unpersönlich diskutieren, ohne zu fragen, wer ist Gott für dich? Was bedeutet das für dein Leben? Und das ist genau das, was dieser Mann hier machen möchte. Er bringt Jesus eigentlich in eine Diskussion über die Frage, wer ist mein Nächster? Weil diese Frage war damals nämlich gar nicht so klar. Wer ist denn mein Nächster? Und den Schriftgelehrten und Pharisäern herrschte nämlich damals die Meinung, nur die Gerechten sind die Nächsten. Gottlose Menschen, so wie Zöllner oder wie Huren oder Heiden oder sowas, die gehört nicht dazu. Und schon mal gar nicht dieses Mischvolk der Samariter. Ne, so nichts Ganzes, nichts Halbes, wie man so schön sagt. Die Samariter, die gehören ganz bestimmt nicht dazu. Das waren doch die Feinde Gottes. Die nahmen es ja nicht so genau mit dem Wort Gottes. Also eigentlich eine andere Frage. Man könnte sagen, er versteckt sich hinter einer theologischen Frage. Aber man kann sagen, die Frage könnte man auch ein bisschen anders stellen. Nämlich, dass er nicht sagt, Meister, wer ist eigentlich mein Nächster? Sondern er könnte eigentlich damit zum Ausdruck bringen, Meister, wen muss ich eigentlich nicht lieben? Wer gehört nicht dazu? Du meinst doch sicherlich nicht der hinterlistige Steuereintreiber, oder? Oder dieser halbblütige Samariter? Die sind doch sicherlich nicht mein Nächster. Und die Antwort, die Jesus dann gibt, das sind die Verse 30 bis 35, das ist ja für uns heute diese bekannte Geschichte des barmherzigen Samariters. Und diese Geschichte antwortet also auf die Frage, wer ist mein Nächster? Wir müssen uns also zunächst fragen, wie antwortet die Geschichte, die Jesus erzählt, auf die Frage, wer ist mein Nächster? Die erste Antwort lautet, der Nächste ist jemand, den wir uns nicht aussuchen können. Der Nächste ist jemand, den wir uns nicht aussuchen können. Tatsächlich ist es so, dass der Nächste oft keiner ist, den wir gewählt hätten, wenn Gott nicht die Wahl getroffen hätte. Weder der Levit, noch der Priester, noch der Samariter wählten den Mann aus, der ihnen da am Straßenrand begegnete. Wie Chesterton, ein Engländer, das einmal in seinem Buch, Warum ich nichts für Ketzer übrig habe, stoßen wir uns mal nicht an diesem Titel des Buches, er schreibt, wir machen uns unsere Freunde, wir machen uns unsere Feinde, aber Gott macht uns unseren Nächsten. Die Botschaft der Geschichte ist doch eigentlich, die Jesus erzählt, sogar der Fremde und sogar unser Feind kann zu unserem Nächsten werden. Und während der damalige Schriftgelehrte es versuchte, seinen Nächsten auf sein geliebtes Umfeld zu beschränken, denke ich, haben wir heute eine andere Herausforderung. Manchmal fällt es uns ja leichter, den Menschen in Afrika Geld zu schicken und unsere Nächstenliebe auszudrücken, als unserem Nachbar den Müll rauszutragen. Weil mit dem müssen wir schließlich leben, oder? Und er ist anstrengend. Und wir wissen, wie der wirklich ist. Ne? Gestern Abend hat er eine Party gefeiert, hat mich nicht schlafen lassen. Warum sollte ich ihm heute Morgen helfen? Ja? Menschen, die in der Ferne sind, manchmal leichter zu lieben, als die Menschen, die näher wohnen. Ja, deshalb sagt man ja manchmal nach der Hochzeit, man soll erstmal ein bisschen weiter weg wohnen von den Eltern. Ne? Wird es wieder einfacher fällt. Manchmal ist es leichter, Menschen in der Entfernung zu lieben, als in der Nähe. Weil wir all die Ecken und Kanten dieser Menschen kennen. Ja, Menschen sind sogar bereit, Jahre zu investieren oder Monate zu investieren und vielleicht ihre Zeit in Afrika einzusetzen. Wir wählen uns heute also unseren Ort aus, wo wir wohnen wollen. Wir wählen unsere Arbeitsstelle aus, wo wir arbeiten wollen. Wir wählen uns sogar die Gemeinde aus, in der wir Mitglieder sein wollen. Aber wisst ihr, was wir nicht wählen können? Wir können nicht wählen, wer auch in dieser Nachbarschaft wohnt. Wir können nicht wählen, wer auch Arbeitnehmer in dieser Firma ist. Wir können nicht wählen, wer auch Mitglied in dieser Gemeinde ist. Der Nächste ist jemand, den wir uns nicht aussuchen können. Genauso wie wir in eine Familie hineingeboren werden. Wir können uns unsere Geschwister nicht aussuchen. Wenn wir das gemacht hätten, wäre da vielleicht ein anderes Ergebnis rausgekommen. Genauso können wir uns auch nicht unsere Geschwister in der Gemeinde aussuchen. Der Nächste ist der, den Gott uns an unsere Seite stellt. Ja, wir müssen dann manchmal mit Leitern leben, die uns enttäuschen, mit Geschwistern, die die Welt und die Politik anders sehen als wir. Die andere Prioritäten haben, die andere Erziehungsmethoden und Vorstellungen haben, die andere musikalische Vorlieben haben und sowas alles, ja. Und mit ihnen das Leben zu führen, ist nicht so ideal immer in unseren Augen. Das ist die Realität. Es ist der Nächste, den wir lieben sollen, den Gott uns zu lieben gegeben hat. Gott sucht uns eigentlich den Nächsten aus, nicht wir uns selber. Also der Nächste ist, den wir uns selber nicht aussuchen können. Ne? Wer ist der Nächste? Wir können uns ihn nicht aussuchen. Der Nächste ist, den Gott uns zu lieben gegeben hat. Denn interessanterweise hat Jesus ja nicht gesagt, euch wird man daran erkennen, dass ihr die gleichen Antworten zu all den Fragen habt im Leben, sondern an der Liebe werdet man euch erkennen untereinander. Wer ist mein Nächster? Die zweite Antwort ist, der Nächste ist der, der gerade jetzt deine Aufmerksamkeit braucht. Dieser Mann war unter die Räuber gefallen, der lag da, der brauchte gerade jetzt die Hilfe. Und jetzt kamen gerade der Levit und der Priester vorbei. Der Nächste ist, der jetzt deine Aufmerksamkeit oder unsere Aufmerksamkeit braucht. Dietrich Bonhoeffer, der bekannte Theologe, schreibt in seinem Buch Gemeinsames Leben, wir müssen bereit werden, uns von Gott unterbrechen zu lassen. Wir uns von Gott unterbrechen zu lassen. Gott wird unsere Wege und Pläne immer wieder, ja täglich durchkreuzen, indem er uns Menschen mit ihren Ansprüchen und Bitten über den Weg schickt. Wir können dann an ihnen vorübergehen, beschäftigt mit den Wichtigkeiten unseres Tages, wie der Priester, an dem unter die Räuber gefallenen vorüberging, vielleicht sogar in der Bibel lesend. Wir gehen dann an dem sichtbar in unserem Leben aufgerichteten Kreuzeszeichen vorüber, das uns zeigen will, dass nicht unser Weg, sondern Gottes Weg gilt. Es ist eine seltsame Tatsache, dass gerade Christen und Theologen ihre Arbeit oft für so wichtig und dringlich halten, dass sie sich darin durch nichts unterbrechen lassen wollen. Sie meinen damit, Gott einen Dienst zu tun und verachten dabei den krummen und doch geraden Weg Gottes. Was uns die Geschichte auch zeigt, die Jesus erzählt, ist, der Nächste ist der, der jetzt deine Aufmerksamkeit braucht, und das unterbricht manchmal unsere Planung, unsere To-Do-Liste für den Tag. Anstatt all unsere Unterbrechungen, die wir so am Tag erleben, und die behandeln wir ja manchmal wie so Feinde von Produktivität, ne? Wir haben so unsere Liste gemacht, unseren Plan für den Tag, und dann kommt jetzt dieser Mensch mit seinen Ansprüchen und seinen Bitten. Der unterbricht ja meine Planung, also selbst meine Aufgaben, die ich ja eigentlich für Gott geplant habe. Und jemand sagte, das sind so etwas wie heilige Unterbrechungen, wie Gottes Kreuzeszeichen an dem Weg, wie Bonhoeffer das sagt. Und erlebt habe ich das gestern wieder. Wir sind gestern auf der Rückreise gewesen nach Gießen und nach Stauffenberg, waren mit dem Zug unterwegs, und in Köln fiel dann der ICE plötzlich aus. Und wir hatten ja eigentlich unsere Reise bis nach Frankfurt geplant und von dort dann zurück, und hatten ja im ICE, da fährt man schön ruhig, man kann seine Arbeit machen. Wir hatten so eine schöne Kabine gehabt gemeinsam. Plötzlich dann die Ansage, Köln, wir stehen jetzt ja erstmal eine halbe Stunde, und wir haben überlegt, wie kommen wir jetzt schneller wieder nach Hause. Okay, einen anderen Weg gewählt und haben dann Regionalzüge genommen und sind dann in Köln, ist gerade an diesem Wochenende eine große Messe von Computerspielen. Das heißt, da sind ganz, ganz viele, wenn man das so sagen darf, auch Nerds unterwegs und so. Und der Zug war natürlich dann voll, wir hatten ja sogar keinen Platz bekommen. Aber sind da auf Leute gestoßen, denen wir vermutlich nie begegnet wären und mit denen wir vermutlich auch nie gesprochen hätten, wenn Gott wahrscheinlich diesen ICE jetzt mal gerade gestoppt hätte. Und wir dann ins Gespräch kamen mit Leuten, mit denen wir uns wahrscheinlich nicht ins Café gesetzt hätten und unterhalten hätten. Interessante Gespräche, wo wir auch die Möglichkeit bekommen hatten, sogar das Evangelium zu teilen. Wenn wir nicht bereit gewesen wären, uns von Gott unterbrechen zu lassen, hätten wir vielleicht diese Möglichkeit gar nicht wahrgenommen. Also wer kann der Nächste sein, der gerade jetzt seine Aufmerksamkeit braucht? Das ist die Frage. Aber vielleicht denkst du jetzt, naja, Not ist viel da. Oder wenn du durch die Straßen der Stadt gehst, da wirst du mit einer Not nach der anderen konfrontiert. Wer kann also mein Nächster sein? Das ist echt schwer, ich gebe es zu, es ist keine leichte Frage, auch mit all diesen Nöten und Bedürfnissen umzugehen, die uns in der Welt begegnen. Das macht es mich auch manchmal so anstrengend, in großen Städten unterwegs zu sein, weil da so viel Not auch dann sichtbar ist. Es ist immer wieder, auch in den letzten Tagen uns begegnet worden, dass Leute gebettelt haben, weil wir sie einfach so ablehnen. Wir wissen natürlich auch, ich kann nicht allen helfen, das ist schon klar. Vielleicht fangen wir damit an zu fragen, wer braucht unsere Aufmerksamkeit nicht? Vielleicht der erste Schritt. Wer braucht unsere Aufmerksamkeit nicht, die wir ihnen aber immer geben? Immer wieder. Vielleicht Prominente und Stars. Sportstars, so muss man sagen. Brauchen unsere Aufmerksamkeit nicht. Interessanterweise schenken wir Menschen Aufmerksamkeit, die wahrscheinlich es nie im Leben mitbekommen werden, dass wir ihnen Aufmerksamkeit geschenkt haben. Weil sie unsere Aufmerksamkeit nicht brauchen. Irgendwelche Stars oder irgendwelche ausländischen Diktatoren oder irgendwelche, vielleicht auch Facebook-Freunde. Sie werden es gar nicht mitbekommen. Und dann gibt es die Menschen in unserer unmittelbaren Nähe, die Gott uns in den Weg gestellt hat. Unsere Familie, unsere Gemeindemitglieder, unsere Nachbarn, die sehr wohl mitbekommen werden, ob wir ihnen unsere Aufmerksamkeit schenken oder nicht. Also der Nächste ist der, den wir uns nicht aussuchen können. Der Nächste ist der, der gerade jetzt meine Hilfe braucht. Ja, also Jesus beantwortet tatsächlich mit dieser Geschichte die Frage, wer ist mein Nächster? Aber er macht noch mehr. Jesus sagt nicht nur, wer ist dein Nächster? Jesus sagt auch, wie Liebe aussieht. Und in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, haben wir verschiedene Arten von Liebe, die dargestellt werden. Ja, wir denken häufig, wir müssen uns identifizieren mit dem Priester, mit dem Leviten oder mit dem barmherzigen Samariter, oder? Diese drei Sachen haben wir. Aber es gibt noch mehr Leute, die hier eine Rolle spielen in der Geschichte und die irgendwas auch mit dem Thema Liebe zu tun haben und wie sie Nächstenliebe verstehen. Da haben wir zum Beispiel die Diebe. Was machen die Diebe? Sie nehmen, ohne zu geben. Die Diebe nehmen, ohne zu geben. Sind die auf der Straße und überfallen diesen Mann, schlagen ihn, ziehen ihn aus, und er hat ihnen ja gar nichts gemacht. Also sie geben nichts, aber nehmen etwas von diesem Mann. Das ist nicht Liebe, sondern das ist egoistische Selbstliebe. So, dann gibt es die Priester und die Leviten. Was machen sie? Weder nehmen noch geben. Nichts von beiden. Sie gehen an diesem Mann einfach vorbei. Sie dachten, und sie hatten sicherlich auch gute Gründe, vorbeizugehen und nicht anzuhalten, weil sie hätten ja auch überfallen werden können, und es wartete ja auch in Jerusalem eine Aufgabe auf sie. Also sie hatten sicherlich gute Gründe. Sie ignorierten ihn einfach, und das ist Gleichgültigkeit. Weder nehmen noch geben. Dann haben wir da den Gastwirt. Was macht der Gastwirt? Der Gastwirt gibt, der nimmt aber auch. Geben gegen nehmen. Fairer Tauschhandel, oder? Der barmherzige Samariter sagt, ich werde dir das und das geben, verpflege ihn dafür. Das ist ein Tauschgeschäft. Ist das lieber? Es ist ein fairer Handel. Wie du mir, so ich dir, kann man sagen. Das ist beim Gastwirt hier. Und der Samariter ist der Einzige, der eigentlich sagt, er gibt etwas ohne zu nehmen. Er gibt ja nicht mal alles. Ja? Er setzt seine Reise fort, aber er zahlt für die Pflege. Er gibt von dem, was er hat, bekommt aber nichts zurück. Geben ohne zu nehmen. Und das ist Barmherzigkeit, das ist wirkliche Nächstenliebe. Geben ohne zu nehmen. Und wenn wir diese Geschichte jetzt lesen, sei so wie der barmherzige Samariter, ist das eine richtige hohe Anforderung an uns, an unsere Nächstenliebe. Weil wir alle wissen, wir könnten keine 10 Wochen mit unserem politischen Feind in einem Haus aushalten. Und sich sagen lassen, das ist doch deine Pflicht. Aber Jesus sagt, genau das ist deine Pflicht. Und mit dieser Geschichte entlarvt Jesus unsere, wie habe ich das formuliert, das muss ich mal gerade zurückgehen, er entlarvt unsere verschobene Liebe zum Nächsten. Er deckt sie auf, dass wir eigentlich gar nicht unseren Nächsten lieben, sondern es ist eigentlich selbstgerechte Liebe. Und jetzt in den Versen 36 bis 37 geht Jesus noch weiter. Er entlarvt unsere verstellte Sicht auf uns selbst. Wir haben ja hier das höchste Gebot, ne? Gott lieben, Nächsten lieben, wie mich selbst. Wir haben uns das vorgeheuchelte Interesse der Liebe zu Gott angesehen, wir haben uns die verschobene Liebe zum Nächsten angesehen, jetzt geht es um die Liebe zu uns selbst. Manche machen daraus, aus dieser Aussage von Jesus, nicht 2 Gebote, sondern 3. Die sagen, du sollst Gott lieben, du sollst deinen Nächsten lieben und du sollst dich selbst lieben. Und dann drehen sie sogar noch um und sagen, du kannst Gott und du kannst deinen Nächsten nicht lieben, wenn du dich nicht selbst liebst. Also fang an, dich selbst zu lieben, dich selbst zu achten, dich selbst zu respektieren und ein gutes Selbstbild aufzubauen, Selbstwertgefühl zu schaffen, Selbstakzeptanz und dann kannst du den anderen lieben. Aber das steht hier nicht. Hier steht nicht, du sollst dich lieben, sondern hier steht einfach, wie dich selbst. Wisst ihr, was dieser Vers macht? Er sagt eigentlich, Jesus sagt damit, die Bibel sagt damit, jeder liebt sich selbst. Er tut es automatisch. Es gibt keinen Menschen, der sich nicht selber liebt. Jeder will das Beste für sich. Jeder will das Beste für sich. Und das ist einfach so. Jesus sagt also nicht, kümmere dich erstmal um dich selber, sondern sagt eigentlich, behandle Menschen so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Ja, die goldene Regel aus Matthäus, aus der Bergpredigt. Und wir kennen das vielleicht auch aus dem Text, den wir vielleicht bei Traupredigt immer wieder mal hören, aus Epheser 5, Vers 29. Da wird über den Mann gesagt, der Mann soll seine Frau lieben, weil er sich damit selber etwas Gutes tut, weil niemand hat sein eigenes Fleisch, so schreibt Paulus, gehasst, sondern ernährt und pflegt es. Und eigentlich sagt er damit, lieber Ehemann, liebe deine Frau, weil damit tust du dir selbst etwas Gutes. Happy wife, happy life. Paulus sagt es ein bisschen besser, aber wenn es so runterbrechen will, sagt Paulus eigentlich das, wenn du dir was Gutes tun willst, liebe deinen Nächsten. Und Paulus sagt, jeder liebt sich selbst, keiner hasst sich selbst. Und das ist das Gebot hier, liebe deinen Nächsten wie dich selbst nicht. Liebe dich zuerst selbst, du liebst dich eh sowieso. Aber behandle den anderen genauso, wie du dich behandelst oder wie du möchtest, dass man dir begegnet. Aber jetzt möchte ich, dass wir unsere Augen auch noch einmal auf einen Vers richten. Der Schriftgelehrte hat ja gefragt, wer ist denn mein Nächster? Er wollte darüber diskutieren und sowas. Und was macht Jesus? Ich habe ja gesagt, er geht auf die Frage ein, indem er sagt, wer der Nächste ist. Er sagt aber auch, wie die Nächstenliebe aussieht. Und jetzt macht er aber noch etwas. Und das finde ich total interessant. Ich habe immer gefragt, warum Jesus die Frage so komisch stellt. In Vers 29 sagt er ja, wer ist mein Nächster? Dann erzählt Jesus die Geschichte und fragt dann in Vers 36, welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Hätte er sagen können, wer ist der Nächste vom barmherzigen Samariter gewesen? Da hat er da lag. Aber Jesus dreht die Frage um und sagt, wer ist der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Merkt ihr, dass er das dreht gerade? Und wisst ihr, was er damit macht? Er macht damit etwas, und das machen wir ja häufig, dass wir sagen, sei nicht so wie der Levit, sei nicht so wie der Priester, der vorübergeht, sei nicht wie die Diebe, sei nicht so wie der Gastwirt, sei wie der barmherzige Samariter. Und Jesus macht noch etwas. Er sagt, schau mal, wenn du dieser Mann gewesen wärst, der unter die Räuber gefallen ist, wen hättest du dir als deinen Nächsten gewünscht? Er sagt eigentlich, identifiziere dich nicht nur mit dem barmherzigen Samariter, das sagt er auch. Gar keine Frage, sagt er, geh hin und tu es. Aber er sagt auch, wie wäre es, wenn du dieser Mann wärst? Wer wäre eigentlich dann dein Nächster gewesen, von dem du gehofft hättest, dass er eingreift? Und der Mann natürlich so, er hat es verstanden. Klar, wen hätte er sich gewünscht? Er sagt, und er sagt noch nicht, der Samariter. Dieses Wort kriegt er nicht über seine Lippen. Er sagt, Vers 37, der, welcher die Barmherzigkeit in ihm geübt hat. Was ist also die Antwort von Jesus? Er sagt, wie denkst du über dich selber? Er stellt die Frage, wer ist mein Nächster? Und Jesus sagt aber eigentlich, wer bist du denn? Mit wem identifizierst du dich in dieser Geschichte? Wenn du der Mann bist, der unter die Räuber gefallen ist, dann wärst du froh über jede Hilfe, die da wäre. Wenn du dich selber als den Verlorenen ansiehst, als den, der Barmherzigkeit erlebt hat, dann würdest du anders über Barmherzigkeit denken. Also während dieser Mann noch über die Frage nachdenkt, wer ist mein Nächster, fragt Jesus eigentlich, wie denkst du über dich? Wie siehst du dich an? Hast du vielleicht eine verschobene Sicht über dich selber? Weil du derjenige bist, der Nächstenliebe von oben herab ausüben kann, ne? Als Pflicht, ich muss es tun, dann gebe ich von dem, was da ist. Und Jesus sagt, wenn du der Mann bist, der erlebt hat, dass ihm vergeben worden ist, dass ihm alles befreit worden ist, und Jesus erinnert ihn mit dieser Geschichte genau daran, was Paulus ja auch macht. Er sagt, wir sind nicht nur geschlagen, wir lagen nicht nur krank in der Ecke, wir sind geistlich tot gewesen. Im Epheser, wir sind tot gewesen. Und dann ist Jesus gekommen, hat uns von unserer Schuld, unserer Last befreit. Der wirkliche, der wahre, barmherzige Samariter ist Jesus. Und wenn wir uns in dieser Rolle verstehen, dass uns Jesus alles getan hat, ja, dann können wir auch an Erich Honecker vielleicht ganz, ganz anders aufnehmen. Weil dann geben wir nicht von unseren Dingen etwas ab, sondern dann erleben wir, ah, wir sind ja befreit worden von etwas und jetzt kann ich von dem, was mir passiert ist, auch noch weitergeben. Und so passt ganz gut, was wir vorhin gelesen haben als Textlesung aus 1. Johannes 4. Und da sehen wir dann im Vers 19, wo dann Johannes sagt, wir lieben ihn, also Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist die Fahrtrichtung, wo wir unterwegs sind. Wir lieben ihn, weil er uns geliebt hat. Und dann geht es ja auch da um die Bruderliebe. Da geht es darum, wir können nicht sagen, Gott lieben und den Nächsten nicht lieben. Das hängt alles zusammen. Also wenn es um den barmherzigen Samariter geht, dann ist die Geschichte in eine Situation hinein erzählt worden, wo Menschen sich rechtfertigen wollten. Aber Jesus benutzt diese Geschichte, um die Augen dafür zu öffnen, dass wir ja manchmal Liebe zu Gott vorheucheln, die Liebe zum Nächsten irgendwie eine verschobene Sicht darüber haben. Und das hängt damit zusammen, dass wir über uns ein verschobenes Denken haben. Und so klagt Jesus mit dieser Geschichte uns nicht einfach nur an und sagt, sei wieder barmherzige Samariter, wenn du es nicht bist, gehörst du nicht dazu, sondern er lädt gleichzeitig dazu ein. Seh mich als den barmherzigen Samariter, der dir alles gegeben hat, und dann kannst du auch barmherzig sein anderen gegenüber. Amen.